Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Verwunderlich ist es allemal. Im Corona-Krisenjahr steigen die Aktien und das deutlich an der Börse. Erzielte heute nicht nur der deutsche Aktienindex einen Rekordhoch, sondern auch der Index für die Nebenwerte und der für die mittelgroßen Unternehmen. Von MDAX und von SDAX sprechen die Anleger. Mehr zu den Gründen am Ende dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem mit dem neuen CO2-Preis und den Folgen für den Strommarkt beschäftigen, sowie gezielt auf die wirtschaftliche Lage im Bundesland Brandenburg schauen, die derzeit vor allem von Tesla geprägt wird, aber nicht nur. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Nach dem Impfstart gegen das Coronavirus wurde umgehend Kritik laut, dass der Impfstoff zu knapp sei und hier etwas unternommen werden müsste. Der Bundesgesundheitsminister reagierte umgehend, wie Angela Tesch berichtet.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, weist die Kritik zurück, dass die Impfstoffproduktion in Deutschland nicht schnell genug gehe. Gerade werde in Marburg in Hessen eine zusätzliche Produktionsstätte für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer aufgebaut. In wenigen Wochen könne dort mit der Produktion begonnen werden. Er verstehe den Impfnationalismus nicht, sagte der Minister wörtlich im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Man sei bislang mit der europäischen Abstimmung gut gefahren. Der Impfstoff sei zurzeit für alle in der Welt knapp. Die Herstellung werde Zug um Zug gesteigert. Auf die Forderung aus den Fraktionen der Linken und der FDP im Bundestag, den Impfstoff in Lizenz auch von anderen Unternehmen herstellen zu lassen, sagte Spahn, die Impfstoffproduktion sei hochkomplex und anspruchsvoll. Das könne nicht mal eben in 3-4 Wochen hochgefahren werden. Wichtig sei, alle Qualitätsanforderungen einzuhalten, gerade auch für das Vertrauen in den Impfstoff.
Angela Tesch über die Kritik am knappen Impfstoff. Mitte der vergangenen Woche wurde dann doch noch ein Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit ausgehandelt. Dieser Vereinbarung hat heute nun Deutschland zugestimmt und dann haben auch die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten grünes Licht gegeben. Mehr dazu von Stefan Überbach.
Damit ist der nächste Schritt getan, um einen harten Bruch am Jahresende zu verhindern. Einstimmig haben die 27 EU-Botschafter grünes Licht dafür gegeben, dass der Brexit-Deal ab dem 1. Januar vorläufig gelten kann. Vorläufig deshalb, weil auch das Europaparlament dem Partnerschaftsabkommen mit Großbritannien noch zustimmen muss. Die europäischen Abgeordneten wollen den knapp 1250 Seiten dicken Vertrag aber zunächst genau überprüfen und sich dabei nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten werden ihre Zustimmung jetzt noch formell in einem schriftlichen Verfahren geben. Das soll nach Angaben eines Sprechers der deutschen Ratspräsidentschaft bis morgen Nachmittag abgeschlossen sein. Das britische Parlament wird am 30. Dezember über die Vereinbarung entscheiden. Ein Ja im Unterhaus gilt als wahrscheinlich. Die EU und Großbritannien hatten sich erst Heiligabend geeinigt, nach langen und schwierigen Verhandlungen, wie es nachher von beiden Seiten hieß. Das Abkommen regelt die künftige Zusammenarbeit in Bereichen wie der Fischerei, Polizei und Justiz oder Transport und Verkehr. Außerdem soll der Handel auch weiterhin zollfrei möglich sein. Dafür sichert die Regierung in London zu, sich an EU-Vorgaben zu halten, etwa im Umweltbereich, bei der Lebensmittelsicherheit oder beim Verbraucherschutz. Einschränkungen wird es bei der Reisefreiheit geben. Visafreie Aufenthalte für EU-Bürger in Großbritannien und für Briten in der Europäischen Union sind künftig nur noch für bis zu 90 Tage möglich.
Stefan Überbach über das neue Abkommen zum Miteinander von EU und Großbritannien. Es hat Tradition. Zum Jahreswechsel legt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft, kurz IW, seine Konjunkturumfrage vor. Hier werden vorab alle wichtigen Wirtschaftsbranchen zur Lage und zu den Aussichten befragt. Vorab heißt, die Umfrage fand im November statt. Und was sie ergab, das fasst jetzt Carsten Schabowski zusammen.
43 Wirtschaftsverbände wurden befragt. Ergebnis: Zweckoptimismus. 2021 kann nur besser werden. Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr vielen Unternehmen zugesetzt. Weit über 2/3 berichten von einer schlechteren Wirtschaftslage als noch im Jahr davor. Michael Hüter ist der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Er formuliert es so.
Es ist ein Schock gewesen, wie es sonst eigentlich nur in Kriegssituationen entsteht, wenn nämlich ein Stillstand verfügt wird. Auch in einer normalen ökonomischen Krise gibt es keinen Stillstand.
Branchen, die von einer besseren Lage berichteten, hatten übrigens schon vor der Corona-Pandemie Probleme. Darum konnte ihnen Corona zumindest gefühlt wenig anhaben. Beispiele.
Wir sehen das auch in der Eisen- und Stahlindustrie. Die sagen, es ist nicht schlechter als vor 12 Monaten, aber auf dem gleichen Niveau. Das gilt auch für die chemische Industrie oder die Automobilindustrie. Das heißt, dort war auch vorher schon Düsternis angesagt. Dann kam die Krise, jetzt kommen wir da raus. Und dann wirkt das dann schon durchaus wieder heller.
Für viele Branchen ist das Vorkrisenniveau noch lange nicht erreicht. Trotzdem sind die meisten Verbände mit Blick aufs kommende Jahr zuversichtlich und gehen davon aus, dass sich ihre Lage verbessert. Einer der Gründe: im Corona-Jahr konnten viele Haushalte viel Geld sparen, das im kommenden Jahr ausgegeben werden könnte.
Urlaube sind ausgefallen, der ganze Osterurlaub im Grunde. Viele sind auch im Sommer nicht in Urlaub gefahren oder haben nicht die teuren Urlaubsreisen nach Fernost oder wohin gemacht, die sie vielleicht gerne gemacht hätten. Es ist ein deutlicher Anstieg, es sind 20 Milliarden mehr, die dann als sozusagen zusätzliche unfreiwillige Ersparnis in den privaten Haushalten angekommen sind oder wirksam wurden. Insofern liegt hier ein Potenzial für den Konsum im Jahre 2021.
26 Verbände planen für das kommende Jahr eine höhere Produktion. Allerdings 13 der befragten Verbände sagen auch eine geringere Produktion voraus, darunter der Bereich Schiffbau und Meerestechnik, Textil- und Modeverbände sowie die Ernährungsindustrie. Banken und die Bauwirtschaft haben ebenfalls gedämpfte Erwartungen für das Jahr 2021.
Im Wohnungsbau, denke ich, wird der Trend einfach halten, weil es eine Präferenz, einen Wunsch der Menschen gibt, in Städten zu leben. Im Bereich öffentlicher Bau sehen wir schon erste Schleifspuren, weil die Kommunen auf ihre Haushalte achten müssen, da möglicherweise Gelder zurückstreichen müssen. Und im Gewerbebau wird es auch nicht viel werden. Das heißt, es ist schon etwas differenzierte Betrachtung.
Keine guten Aussichten für den Arbeitsmarkt. Nur wenige der befragten Verbände gehen davon aus, dass ihre Mitgliedsunternehmen im kommenden Jahr mehr Mitarbeiter beschäftigen werden. Dazu zählen vor allem Unternehmen, die schon lange unter Fachkräftemangel leiden. Gut die Hälfte der Verbände erwartet einen Beschäftigungsabbau, darunter vor allem die Industrie. Besonders pessimistisch sind Verbände, die neben der Corona-Pandemie auch strukturelle Schwierigkeiten haben, zum Beispiel die Autobauer.
Für die Automobilbranche ist das die große Anforderung, die Dekarbonisierung, also die Emission, das emissionsarme Fahren. Und das ist eine hohe Anstrengung. Man sieht ja auch, wie sich das gerade wandelt, wie viele Investitionen in Deutschland im Bereich der Batterieproduktion auf einmal stattfinden. Aus China, aber auch selbst hier. Tesla findet das einen interessanten Markt, weil man solche Autos besser dort baut, wo die Leute es gut können. Also da liegen viele Chancen, aber das ist auch eine starke Beanspruchung dieser Branche. Und das greift gerade.
Fazit: trotz aller Zuversicht, auch 2021 dürfte ökonomisch ein schwieriges Jahr werden. IW-Direktor Michael Hüter hofft, dass die Regierung in Berlin ihren Teil dazu beiträgt, dass es nicht zu schwierig wird, nämlich durch entschlossenes Handeln. Er kritisiert:
was man einfach versäumt hat, und das ist das, was mich wirklich ein bisschen betrübt, ist, dass man bei den Beschlüssen über einen Lockdown nie sagt, was können wir denn jetzt auch zwischenzeitlich auf den Weg bringen, was muss besser werden, die Corona-App ertüchtigen, das ist ja ein Investitionsgrab, die Digitalisierung der Gesundheitsämter hätte man schon seit dem Sommer betreiben können. Und deswegen fehlt uns jetzt die Kraft zur Differenzierung, die müssen wir schnell wiedergewinnen.
IW-Direktor Michael Hüter im Beitrag von Carsten Schabowski zur IW-Konjunkturumfrage. Und da fiel ja gerade schon ein Hinweis auf Tesla, als vom IW Werbung für den Produktionsstandort Deutschland gemacht wurde. In diesem konkreten Fall betrifft es den Produktionsstandort Brandenburg. Die Ansiedlung von Tesla dort sorgt bundesweit für Schlagzeilen. Doch nicht nur der US-Autobauer investiert derzeit viel Geld in Brandenburg. Und während die einen schwärmen, heben andere mahnend den Finger. Einzelheiten dazu von unserem Brandenburger Korrespondenten Christoph Richter.
Unser Ziel ist nicht die ostdeutsche Meisterschaft,
sagte kürzlich Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke während eines Empfangs der IHK Brandenburg.
Brandenburg hat das Potenzial, ganz oben mitzuspielen. Wir kommen in die deutsche Champions League.
Regierungschef Woidke meint das nicht aus Spaß, sondern es ist ihm völlig ernst. Eng verbunden mit dem Aufschwung Brandenburgs im Krisen- und Corona-Jahr 2020 ist der Name Tesla und der Bau der Autofabrik. Während die Pandemie vieles zum Stillstand gebracht hat, kann man in Brandenburg zusehen, wie in rasender Schnelligkeit ein Autowerk in Grünheide mitten im märkischen Kiefernwald am Rand des östlichen Berliner Rings, der A10, entsteht. Mitte 2021, also in knapp 6 Monaten, sollen die ersten Elektroautos bereits vom Band rollen. Trotz einiger Verzögerungen will Elon Musk das Werk in Rekordzeit bauen, schneller noch als das Werk im chinesischen Shanghai, das innerhalb von 11 Monaten hochgezogen wurde.
The reason for the urgency is that it matters if we take a short time or a long time.
Der Grund für die Schnelligkeit ist die Überlegung, ob wir uns viel oder wenig Zeit nehmen. Je schneller wir den Wandel zu erneuerbaren Energien hinkriegen, desto besser ist es für die Welt. Deshalb machen wir es so.
Die rot-schwarz-grüne Landesregierung in Potsdam sieht mit dem Investment von Tesla die Riesenchance, dass der Ost nun aufholen und Anschluss finden könne zu Bayern und Baden-Württemberg.
Ich habe Elon Musk gesagt, als wir in Berlin zusammengesessen haben, we are still hungry for success.
Früher war man abgehängt, sagt Woidke, doch diese Zeiten seien vorbei. Man habe 2020 den Turbo-Vorwärtsgang eingelegt, heißt es, also mitten im Krisenjahr.
Wir sind ein Land, das nicht nur offen ist für Wirtschaft, sondern das der Wirtschaft die Tür und Tor breit öffnet. Mein Kabinett und ich, wir werden gemeinsam alles tun, um weiterhin dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft in Brandenburg sich gut entwickelt.
Und Sozialdemokrat Woidke zählt auf. In Grünheide, östlich von Berlin, will Tesla nicht nur Elektroautos im großen Stil bauen, sondern kündigt auch an, dass dort Europas größte Batteriezellenfabrik entstehen soll. In Dahlewitz forscht man an elektrisch angetriebenen Flugzeugen. In Schwarzheide in der Lausitz will ein Weltkonzern im großen Umfang Kathoden für Batteriezellen herstellen. In Cottbus soll nach Angaben der Deutschen Bahn europaweit das modernste Bahnwerk entstehen. Der Kohleausstieg könne aus Brandenburg ein Winnerland machen, sagt auch sein Kabinettskollege Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.
Ich würde sagen, wir sind gerade im Spurwechsel begriffen. Also es ist schon wirklich so, dass vor einiger Zeit musste der eine oder andere Kollege immer noch mal überlegen, wo Brandenburg ist. Und man wurde gerade auch, was das Thema Wirtschaft und Industrialisierung betrifft, doch ein bisschen mitleidig betrachtet. Diese Zeiten sind vorbei.
Mit Tesla könne es jetzt für Brandenburg steil nach oben gehen, ist Minister Steinbach überzeugt.
Ich spreche immer von der Biovarisierung von Brandenburg.
Aber man lasse sich nichts diktieren, so der frühere Chef der TU Berlin und Politik-Quereinsteiger Steinbach. Alles laufe nach Recht und Gesetz. Man unternehme nur alles Nötige, damit es auch was wird mit Tesla in Brandenburg. Einer der Gründe, warum man nur 10 Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe des Tesla-Bauprojekts in der Staatskanzlei eine Taskforce gegründet hat. Im Wochenrhythmus ist man jetzt mit Elon Musk im Gespräch. Letztlich sei das Projekt auch ein Lackmustest für ganz Deutschland.
Und insofern, ja, stehen wir unter einer großen Beobachtung. Insofern haben wir dort sicherlich auch eine hohe Verantwortung.
Ganz so euphorisch sieht es Katharina Hölzle nicht. Professorin für IT-Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam und stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Entwicklung. Sie berät die Bundesregierung in Sachen Fortschritt und technologischen Wandel und bremst die Brandenburger Euphorie.
Das ist nicht mal mehr visionär, das ist also tatsächlich schon fast ein Himmelfahrtskommando zu sagen, wir wollen jetzt Baden-Württemberg und Bayern überholen. Denn wir können sicherlich nicht die 50 Jahre, die dort im Ländle und auch in Bayern die Wirtschaft aufgebaut wurde, so mal eben mit einem Pinselstrich innerhalb von 2 Jahren einholen.
Denn ohne Berlin als Kraftfeld inmitten von Brandenburg, ohne die Milliarden aus dem Kohleausstieg, sehe es viel anders aus. Und Katharina Hölzle befürchtet, dass viele der neuen Arbeitsplätze nicht im Hightech-Sektor angesiedelt sind. Eher verlängerte Werkbank, befürchtet die Wirtschaftsexpertin. Um aus Brandenburg ein Kreativlabor zu machen, brauche es zudem mehr Weltoffenheit als bisher, so Katharina Hölzle, die Wirtschaftsexpertin und Beraterin der Bundeskanzlerin. Und man müsse mehr auf junge, kreative, gestresste Großstädter setzen, ihnen in der Provinz eine Bleibe zum Arbeiten und Leben bieten, nur brauche es dafür eine bestens ausgebaute digitale Infrastruktur, die in Brandenburg immer noch fehle.
Wir brauchen tatsächlich 5G an jeder Milchkanne und wir brauchen aber dann auch einen öffentlichen Nahverkehr, der es mir dann ermöglicht, auch nach Grünheide oder nach Frankfurt oder in einer guten Taktfrequenz zu kommen.
Auch wenn das noch fehlt.
Christoph Richter stellte die wirtschaftliche Lage und die Debatte darüber im Bundesland Brandenburg vor.
Zahlen für das Klima. CO2 bekommt einen Preis.
Das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas soll künftig teurer als bisher werden. Eigentlich sollten im Gegenzug Verbraucher bei den Strompreisen entlastet werden, indem die Ökostromumlage gedeckelt wird. Doch für das kommende Jahr haben viele Stromanbieter sogar Preiserhöhungen angekündigt. In unserer Serie über den CO2-Preis, die seit vergangener Woche läuft und in dieser Woche fortgesetzt wird, hat Stefan Römermann für den Beitrag heute nachgefragt, warum der Strompreis kaum sinkt.
Wenn in Deutschland über die vergleichsweise hohen Strompreise geredet wird, fällt fast unweigerlich auch ein Schlagwort, die EEG-Umlage, manchmal auch Ökostromumlage genannt. Über diesen Aufschlag auf den Strompreis wird in Deutschland seit der Einführung im Jahr 2000 der Aufbau von Solar- und Windkraftanlagen finanziert. Vor allem dadurch hat sich zwischen 2000 und 2014 allerdings der Strompreis fast verdoppelt, sagt David Richter vom Öko-Institut in Freiburg. Dafür liegt der Anteil der erneuerbaren Energien beim Stromverbrauch inzwischen aber auch bei rund 50%, sagt Energieexperte Ritter.
Also da war auch eine erhebliche Leistung damit verbunden. Und diese Finanzierung der Erneuerbaren wurde halt zu großen Teilen durch die Haushalte geschultert, weil ein Teil der Industrie einfach da eine Ausnahmegenehmigung bekommen hat.
Damit die EEG-Umlage sinken kann, werden die erneuerbaren Energien jetzt zunehmend aus anderen Quellen finanziert. Aus dem Corona-Konjunkturpaket und auch dadurch, dass der CO2-Ausstoß über das Brennstoffemissionshandelsgesetz jetzt einen Preis bekommen hat.
Gas oder Erdöl, das Haushalte zur Wärmeerzeugung nutzen oder auch Benzin und Diesel für Autos, wird mit einem CO2-Preis belegt. Und die Einnahmen, die dort erwirtschaftet werden, sollen genutzt werden, um die EEG-Umlage schrittweise abzusenken.
Diese Senkung der EEG-Umlage wird beim Verbraucher aber wohl vorerst nicht ankommen, glaubt Ritter.
Nach unseren Recherchen wird für die meisten Haushaltskunden der Strompreis für nächstes Jahr auf dem gleichen Niveau bleiben wie für das aktuelle Jahr. Also er wird auch nicht steigen.
Das deckt sich mit Zahlen, die das Vergleichsportal Verivox im November veröffentlicht hat. Demnach bleiben die Preise für die meisten Stromkunden im Wesentlichen stabil. Manche Anbieter erhöhen die Preise minimal, andere senken die Preise auch leicht. Aufs Jahr gerechnet machen diese Preisanpassungen aber für die meisten Kunden nur Beträge von rund 20 bis 30 Euro mehr oder weniger aus, rechnet Verivox vor. Denn beim Strompreis gibt es mehrere gegenläufige Tendenzen. Auf der einen Seite sinken manche Kosten. Die EEG-Umlage sinkt, genauso teilweise die Beschaffungskosten beim Strom. Denn wegen der Corona-bedingten Konjunkturflaute konnten die Stromanbieter in den vergangenen Monaten selbst deutlich günstiger Strom an den Strombörsen einkaufen. Auch teurer Atom- und Kohlestrom verschwindet immer mehr vom Markt. Auf der anderen Seite steigen die Kosten. So ist der Börsenpreis für Strom inzwischen wieder leicht nach oben gegangen und zusätzlich steigen in manchen Regionen auch noch die sogenannten Netzentgelte. Das sind die Kosten für den Transport des Stroms vom Kraftwerk bis hin zum Stromzähler in der Wohnung. Die Höhe dieser Gebühren sind regional unterschiedlich und werden von der Bundesnetzagentur geprüft und festgesetzt. In manchen Regionen fressen die steigenden Kosten bei den Netzentgelten die Einsparungen an anderer Stelle komplett wieder auf oder sorgen unter dem Strich sogar für steigende Preise. Doch hinter dieser Grundtendenz können sich Stromanbieter nicht verstecken, glaubt Kerstin André vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.
Die Unternehmen geben Veränderungen in den Kosten weiter, wenn sie es können. Und wer das nicht tut, verliert Kunden. Der Wechselvorgang ist heutzutage sehr einfach. Das ist deutlich einfacher als beim Handyvertrag oder bei einem Bankkonto. Dann gibt es Vergleichsportale, das heißt, die Preise sind maximal transparent.
Solche Vergleichsportale zu nutzen, kann sich tatsächlich lohnen. Denn selbst wenn der eigene Stromversorger den Strompreis nicht gesenkt hat, lässt sich mit einem Anbieterwechsel oft kräftig sparen, rät auch Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher.
Das hängt jetzt vom Stromverbrauch ab, das hängt von der Region ab, aber 30 bis 100 Euro könnte man da locker sparen. Wir raten allerdings davon ab, jetzt unbedingt sich den billigsten rauszusuchen im Internet und zu dem zu wechseln, weil es da auch unseriöse Anbieter gibt.
Der Preisvergleich lohnt sich übrigens besonders für Verbraucher, die bisher noch nie ihren Stromanbieter gewechselt haben und noch in einem besonders teuren Grundversorgungstarif stecken. Und das sind in Deutschland immerhin noch rund ein Drittel aller Haushalte. Der neu eingeführte CO2-Preis und die Deckelung der EEG-Umlage werden bei Verbrauchern dagegen auf absehbare Zeit nicht zu spürbar sinkenden Strompreisen führen.
Stefan Römermann über den CO2-Preis und die Auswirkungen auf dem Strommarkt. Morgen geht es dann weiter mit der Frage, was bedeutet der neue CO2-Preis für Unternehmen? Und nun kommen wir zum Blick an die Börse. Und bevor wir uns mit der aktuellen Entwicklung beschäftigen, schauen wir zunächst gezielt nur auf den Vormittag. Da gab es nämlich erst einmal ein Kursfeuerwerk. Viktor Goitka berichtet.
Kurz nach 9 steigt der deutsche Leitindex auf Rekordhoch, 13.818 Punkte. Börsenrekord für den DAX mitten in der Wirtschaftskrise. Nachfrage beim altgedienten Börsenhändler Arthur Brunner am Parkett. Wie kann das sein?
Das passt insofern zusammen, dass die Märkte euphorisch sind, weil mit den Impfungen begonnen wurde und Donald Trump in den USA ein Hilfspaket von 900 Milliarden US-Dollar unterzeichnet hat, das jetzt auf den Weg gebracht wurde. Und die Kombination von beiden Faktoren sorgt hier für Rekordstimmung.
Über Brunners Kopf hängt die große Kurstafel mit dem DAX, der die 30 wichtigsten deutschen Aktien in einer Kurve vereint. Im Frühjahr ging es mit ihm knapp 40% nach unten, seitdem aber wieder mächtig nach oben. Und das liegt vor allem an Regierungen und Notenbanken, meint Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank.
Wir haben sehr schnell massive Konjunkturprogramme bekommen, die durch noch massivere geldpolitische Spenden finanziert worden sind. Geld regiert die Welt, hat man früher gesagt. Man kann es wieder sagen. Es ist so viel Liquidität da, dass alle Probleme an der Börse in Geld ersäuft werden.
So deutlich wie Halver sagen das an der Börse wenige. Und nicht alle sind dabei so kategorisch. Denn die Börse schaut eben selten auf die heutige Wirtschaftslage, sondern vor allem auch auf die Chancen in der Zukunft. Und da gibt es Grund für Optimismus, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, der große Hoffnungsträger ist für mich natürlich der Impfstoff. Mit dem Impfstoff steht und fällt das Jahr 2021.
Zurück zu Börsenhändler Arthur Brunner am Frankfurter Parkett. Er hat viel zu tun. Ständig klingen Signaltöne aus seinem Handelscomputer. Kurz vor Jahresende kaufen oft auch große Fondsmanager noch mal viele Aktien, um die Bilanz ihrer Anlageprodukte ein bisschen aufzuhübschen. Ihnen kommt gerade recht, dass am Wochenende der Impfmarathon auch in Deutschland gestartet ist. Doch für Börsenhändler Arthur Brunner bleiben manche Zweifel. Seine Gefühlslage zum Jahresende gespalten.
Im Moment ist die Vorfreude ist die schönste Freude. Man sieht es an den Märkten. Und ich glaube, es wird sehr herausfordernd, gerade was dann die Geschäftszahlen betrifft.
Für weiter hohe Kurse müssen die Unternehmen in 2021 also liefern. Und das wissen auch die Anleger.
Viktor Goitka über die Lage an der Börse am Vormittag. Und wir schauen nun auf die aktuelle Situation heute mit Konrad Busen in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Herr Busen, wo steht er denn jetzt, der DAX? Was zeigt die Anzeigetafel?
Genau 13.792 Punkte ist der Stand des DAX im Moment, also ein paar Minuten, bevor hier in Frankfurt der Computerhandel der Deutschen Börse zu Ende geht. Nicht ganz das Rekordhoch, aber immerhin im Vergleich zu vor Weihnachten ist der DAX heute 1,5% im Plus.
Ist ja auch nicht ohne. Hat das erwähnte Corona-Hilfs- und Konjunkturprogramm in den USA den US-Dollar gestärkt gegenüber dem Euro?
Nein, eher sogar geschwächt. So viele neue Schulden, die in den USA für das Konjunkturprogramm aufgenommen werden, das ist eher etwas, das den Dollar billiger werden lässt. Der Euro steht deutlich über einem Dollar 22, im Moment bei genau einem Dollar 22,24. Gestärkt wurde über Weihnachten das britische Pfund, und zwar vom Brexit-Deal. Und noch eine Währung, erwähnenswert heute, auch gestärkt, die Kryptowährung Bitcoin. Der Bitcoin hat über die Weihnachtstage erstmals die Marke von 28.000 Dollar überquert, notiert jetzt bei knapp 27.000 Dollar pro Stück.
Und was tat und tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei den deutschen Staatsanleihen steigt im negativen Bereich die Umlaufrendite heute von minus 0,6% vor Weihnachten auf heute minus 0,55%. Das heißt, deutsche Staatsanleihen, die standen heute eher auf den Verkaufslisten. Und Gold, da geht's rauf, und zwar um rund 18,80 Dollar auf rund 1.893,80 Dollar. In Euro sind das 1.547,25 €.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Überdurchschnittlich gefragt sind heute Aktien vom Essensauslieferer Delivery Hero. Wirklich auffällig. Was steckt dahinter?
Vor allem steckt dahinter, dass Delivery Hero eine Hightech-Aktie ist, die noch nicht so stark gelaufen ist wie andere Hightech-Aktien in diesem Jahr. Außerdem gibt es eine Nachricht heute zu Delivery Hero, und zwar aus Südkorea. Da muss das Unternehmen bei einer Übernahme Kartellauflagen befolgen. Das ist zwar nervig, aber es wird wohl mit einem Verkaufserlös einhergehen, mit dem bisher die Anleger nicht gerechnet hatten. Deswegen die Aktie heute über 9% im Plus.
Die Commerzbank hat heute über Geld, das zurückgelegt wird, informiert. Rücklagen für den geplanten Stellenabbau. Wie reagieren die Anleger?
Die Aktie der Commerzbank hat heute leicht verloren. So richtig überraschend ist die Nachricht vom Stellenabbau nicht. Allenfalls, dass die Commerzbank die Kosten dafür noch in diesem Quartal bucht. Am 1. Januar kommt ein neuer Chef zur Commerzbank. Manfred Knof gilt als harter Sanierer, als harter Stellenstreicher. Und so dürften die jetzt angekündigten 2300 gestrichenen Stellen bei der Commerzbank auch noch nicht das letzte Wort sein.
Konrad Busen über den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Meine Kollegin Karin Fischer begrüßt Sie gleich zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Gespräch über die Theaterszene im Jahresrückblick. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.